Wir begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe von KR 55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Auch in unruhigen Zeiten gehen wir doch auf Sendung und schön, dass Sie dabei sind.
Es herrscht Krieg in Europa und was in der Ukraine passiert, kann niemand ausblenden. Im Grunde freuten wir uns in diesen Tagen auf das schrittweise Ende der Pandemie und auf die Rückkehr zum Gewohnten. Doch Putins Angriffskrieg steckt Europa in eine lebensbedrohliche Situation. Unsere Welt steht Kopf.
Auch wir im Kirchenradio können dieses Thema kaum ausblenden und bleiben doch jetzt bei dem, was wir vorbereitet haben. Wir hoffen, dass Sie sich darauf einlassen können.
Die Pandemie zwingt die Kirchen zu großen Veränderungen. In vielen Gemeinden entstehen neue Verkündigungsformate. Auf einmal scheint alles möglich. Wir haben uns zwei Projekte rausgepickt, die in den letzten Monaten entstanden sind.
Pastorin Andrea Burfein wird uns die Versöhnbar vorstellen und die Vikarin Deborah Simmermann die Basiskirche. An die beiden ein herzliches Willkommen bei uns in der Sendung.
Hallo.
Hallo, schön, dass wir da sind.
Am Mikrofon sind für Sie heute Thomas Schiebloch.
Und Antje Thielking, die angespannte Pandemielage, ließ uns wieder nicht ins Studio, aber wir machen das Beste daraus. Sie hören KR 55, das Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Zu Gast bei uns Pastorin Andrea Burfeit und Vikarin Deborah Simmermann, beide sehr aktiv in der erneuerungsfreudigen Gemeinde in Ohmstede.
Frau Burfeit, seit Ende Oktober des vergangenen Jahres gibt es bei Ihnen in der Kirchengemeinde einmal im Monat die Versöhnbar. Was verwirkt sich hinter diesem Namen?
Die Versöhnbar, das ist ein Gottesdienst in der Versöhnungskirche in der Kirchengemeinde Ohmstede, Donnerschwe. Und wir haben uns über einen ganz langen Zeitraum ein ganz anderes Gottesdienstformat ausgedacht, mit dem wir ganz besonders, die Menschen ansprechen wollen, die mit den traditionellen Formen nichts anfangen können, die sich da nicht zu Hause fühlen, die Jüngeren, die irgendwas anderes suchen als das, was Kirche sonst so anbietet.
Wer ist wir? Wer ist das Team, das hinter Ihnen steht und sich das mit Ihnen ausgedacht hat?
Ja, das ist eigentlich der ganze Gemeindekirchenrat. Und das ist auch nicht aus der Situation in der Pandemie erwachsen, sondern wir haben eigentlich schon vor der Pandemie oder ganz am Anfang der Pandemie loslegen wollen. Aber dann kam eben die Pandemie, sodass das dann alles ein bisschen weiter ins Jahr gerutscht ist. Der Gemeindekirchenrat hat sich überlegt, wir haben gesehen, wir möchten gerne auch jüngere Leute ansprechen, eben die sonst so wenig auftauchen, und haben uns da die Versöhnungskirche rausgesucht, deswegen auch versöhnbar, also die Versöhnungskirche ist im Versöhnen drin, und wir wollten da eben was Neues machen, und der Gemeindekirchenrat ist da in einen langen Denkprozess gegangen, hat sich von der Begeisterung des Pastorenteams, das sind Christoph Fasse, Ines Heindke, Birgit Flugrath und ich, anstecken lassen und ist da mitgezogen.
Wenn ich da jetzt ankomme in die Versöhnungskirche, gehe durch die Tür und schaue mich um, ist das dann so wie immer? Wahrscheinlich ja nicht. Was wird mich da überraschen?
Nee, man guckt, wenn man hochguckt, guckt man auf die Orgelempore, aber das Entscheidende verbirgt sich darunter. Wir haben nämlich tatsächlich eine Bar eingebaut in der Kirche. Ein Bartresen, ein Lounge-Möbel, sodass man nach der Versöhnbar, nach dem Gottesdienst, dann tatsächlich auch an die Bar kommen kann, zum Miteinander ins Gespräch kommen, noch ein bisschen chillen, abhängen, sich kennenlernen, was auch immer. Das ist, glaube ich, das Auffälligste, wenn man erstmal in die Kirche kommt.
Ihre Ankündigungen überschreiben Sie auch mit der andere Gottesdienst. Was ist denn nun das andere?
Wo soll ich da anfangen?
Wo Sie möchten.
Er ist komplett anders. Das Auffälligste ist vielleicht, die Orgel schweigt, zumindest bisher in den Versöhnbar-Gottesdiensten. Vielleicht wird sie irgendwann mal zu hören sein, aber eben nicht von vornherein mit eingebaut. Es gibt ganz moderne Musik, das Setting ist ein anderes. Also wir haben in die Kirche eine Bühne eingebaut mit Gesprächssetting, also was verändert werden kann. Wir haben oft bisher in allen Gottesdiensten der Versöhnbar Gesprächspartnerinnen oder Partner dabei gehabt. Also eigentlich hat sich Gottesdienst da nochmal neu erfunden.
bei Gottesdienst denkt man ja, oder Frau, auch in der Regel so an die klassischen Formen, die einem vielleicht begegnen, wenn man sonntags morgens in eine der Oldenburger Kirchen geht. Ist da noch irgendwas auch in der Versöhnbar zu finden oder ist alles umgekrempelt oder gibt es doch Elemente, die auch wieder auftauchen? Wie ist das denn damit?
Also ich glaube, auf den ersten Blick wirkt alles ganz umgekrempelt. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann hätte zumindest ich den Anspruch, dass man Dinge wiedererkennt, aber eben nur in der Tiefe. Also es gibt sowas wie ein Verkündigungsteil. Es gibt sowas wie ein Gebetsraum, den man nutzen kann. Das taucht alles auf, aber eben sehr, sehr anders, als man das normalerweise kennt.
Im Zentrum eines normalen, in Anführungsstrichen, Gottesdienst steht die Predigt. Bei Ihnen steht im Zentrum, so habe ich es erlebt, das Gespräch.
Ja.
Was ist das Ziel des Gespräches? Möchten Sie Menschen vorstellen? Möchten Sie neue Gedanken bei Menschen einpflanzen? Was möchten Sie da tun?
Ja, also all das und immer mal wieder was anderes. Die Versöhnbar soll nicht so sein, dass man hinkommt und im Prinzip schon weiß, was einen erwartet. Es soll immer einen Überraschungseffekt geben. Wir wollen Neugierde wecken. Wir möchten, dass spannende, interessante Menschen, die was zu sagen haben, dabei sind. Wir möchten bestimmte Themen vorstellen. Also von allem etwas, was Sie gerade gesagt haben.
Wie kommen Sie zu den Menschen und zu den Themen? Macht das der Gemeinde Kirchenrat oder dieses kleine Pastorenteam? Wie läuft das?
Da sind wir tatsächlich als Pastorenteam gefragt. Nun haben wir ja noch nicht so eine lange Geschichte, dass man sagen kann, es zeigt sich ein roter Faden innerhalb der Themen. Das ist vielleicht auch gar nicht so erstrebenswert. Nein, wir gucken einfach, was wir meinen, was gerade oben aufliegt. Also wir haben uns losgelöst von den inhaltlichen Vorgaben, die es sonst Sonntag für Sonntags im traditionellen Gottesdienst gibt. Da gucken wir im Moment so nicht drauf.
Gab es schon Rückmeldungen? Seit Oktober läuft das Format einmal im Monat, so viel ich weiß. Haben Sie ja schon was, hat sich schon Rückmeldung erreicht?
Es hat gerade auf die allererste Versöhnbar, wo alle besonders neugierig waren, gab es sehr, sehr viele Rückmeldungen, weil alle irgendwie so den ersten Eindruck loswerden wollten. Aber auf jede Versöhnbar hat es zahlreiche Rückmeldungen gegeben von Menschen, die sagen, weiter so, interessant, finde ich spannend, guck doch mal. Es gibt auch, das muss man, will ich gar nicht verschweigen, auch kritische Rückmeldungen. Also Menschen, die doch überrascht sind, wie anders Gottesdienst auch aussehen kann. Das gibt es auch.
Ich bin jetzt mal Familienvater, habe zwei kleine Kinder, kann sonntagsabends jetzt gerade nicht kommen, also in Live und in Präsenz. Fällt die Versöhnbar dann für mich aus?
Nein, wir sind ganz, ganz, ganz stolz darauf, dass wir ein super tolles Technikteam haben, was es möglich macht, dass wir die Versöhnbar streamen, im Livestream. Und wir haben gerade mit der letzten Versöhnbar am 20. Februar entschieden, dass wir auch immer die aktuell gerade geschehene Versöhnbar auf YouTube weiter stehen lassen. Die allerersten haben wir nach ein, zwei Tagen wieder rausgenommen, weil wir gesagt haben, für uns Pastoren und für alle, die dort mitwirken, ist das auch erstmal so eine Übungs- und Eingewöhnungsphase, was wir da überhaupt machen. Wir sind da selbst auch immer wieder neu am Gucken. Wir werten auch sehr deutlich aus, sodass wir gesagt haben, die ersten nehmen wir dann wieder raus. Aber jetzt kann man immer, bis die nächste kommt, die Vorgänger versöhnbar auf YouTube angucken.
Also immer einen Monat lang nochmal nachgucken, genau. Sozusagen. Haben Sie so etwas wie einen Zeitrahmen gesetzt, wie lange der andere Gottesdienst laufen soll? Oder denken wir da erstmal in Ewigkeiten?
Sicherlich nicht in Ewigkeiten. Ewigkeiten ist 5 Minuten zu lang. Aber auf jeden Fall wollen wir erst ein Jahr durchmachen, um zu gucken, wie hat sich das Ganze entwickelt, wie wird es angenommen. Wir werden auch immer wieder nachjustieren. Aber nach einem Jahr, haben wir gesagt, werden wir mal ganz genau hingucken und so ein erstes Resümee ziehen.
Und was werten Sie dann als Erfolg? Während andere Klickzahlen vielleicht als Erfolg werten, was werten Sie dann als Erfolg?
Naja, sagen wir es mal so, die Klickzahlen sind nicht uninteressant für uns. Wir fragen uns natürlich schon, wen erreichen wir damit? Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie berühmt zu werden, aber wir machen das Ganze ja, um Menschen zu erreichen. Und da sind die Klickzahlen ein Indiz dafür, ob wir das geschafft haben. Ganz viel hängt, glaube ich, an den Rückmeldungen auch der Menschen, die kommen, ob sie mit dem, was wir da zu bieten haben, was anfangen können. Wir machen keine Strichliste an der Silberbüchse, aber es geht so ein bisschen darum, auch zu gucken, generiert sich da eine Gemeinde, die die diesen Gottesdienst mitfeiern möchte. Egal, ob nun vor Ort oder auch im Internet.
Sie haben das Kirchenradio KR55 eingeschaltet. Wir sind im Gespräch mit zwei innovativen Kirchenfrauen aus der Umstädter Kirchengemeinde in Oldenburg, mit Andrea Burfeind und Deborah Siemermann.
Liebe Frau Siemermann, gerade haben wir das Herzensprojekt von Frau Burfeind angeschaut, die Versöhnbar. Nun blicken wir auf ein weiteres Format. Am 16. Januar startete Basis:Kirche-deine-Kirche auf YouTube. Sie sind von Anfang an dabei. Mich hat so der Doppelpunkt ein bisschen irritiert und mich frage, was bedeutet der Titel?
Genau, wir mit der Basiskirche, wir wollen halt auf YouTube ein ganz neues Format, oder haben wir jetzt angefangen zu schaffen, indem wir halt neue und junge Menschen ansprechen wollen, die ja sonst eher nicht in den traditionellen Gottesdienst kommen. Basis ist halt einfach, dass wir so ganz Formate bieten wollen und Themen bieten wollen, die uns irgendwie interessieren, angelehnt sicherlich auch an die Basisbibel. Und dieser Doppelpunkt soll vermutlich auch mit generieren, dass wir für alle offen sind, wirklich für alle Menschen zugänglich und dass wir da keine Grenzen ziehen wollen. Genau.
Hinter dem Wir verbirgt sich sicherlich ein Team. Wer gehört denn dazu?
Ja, wir sind ein Team aus, oder wir haben gestartet am Anfang mit 30 Creator und Creatorinnen. Also das sind nicht nur Theologen und Theologinnen, sondern halt auch Sänger oder Sängerinnen, wie zum Beispiel Anni Heger, aber auch eine Philosophin ist mit dabei. Wir sind da eigentlich ganz breit aufgestellt und dann gibt es noch das Team vom EKN, die uns professionell begleiten und uns helfen, die Themen, die wir da einbringen, dann auch professionell in einem wunderbaren Format umzusetzen.
Wer darf mitmachen? Wie kommt man? Ich gucke mir das an und denke mir, oh, da habe ich voll auch Lust zu, das möchte ich auch tun. Oder muss man da ganz persönlich angesprochen werden? Wie ist das?
Am Anfang war es natürlich so, dass ich eine Mail erhalten habe, dass dieses neue Projekt jetzt startet und ob ich da Lust hätte, nicht dabei zu sein. Das war erstmal so am Anfang. Jetzt ist es mittlerweile so, wenn es Leute gibt, die ein ganz konkretes Anliegen haben, ist die Basiskirche bzw. das Team vom EKN auch offen, neue Menschen mit aufzunehmen, aber bittet halt natürlich darum, dass man erstmal seine Idee, die man hat, zu pitchen und dann zu gucken, ob das auch wirklich umgesetzt werden kann, ob das in das Format passt.
Was ist Pitchen?
Pitchen bedeutet, dass man das einfach mal in den Raum wirft und vorstellt und sagt, was man gerne machen möchte und was sich dahinter verbirgt, hinter dem Projekt und das der anderen vorstellt.
Mhm. Der Evangelische Kirchenfunk ist also ganz interessiert daran und hat das mit aufgebaut. Wie verhalten sich die Kirchen in Niedersachsen? Sind die da auch irgendwie involviert? Eigentlich müssten sie ja hohes Interesse haben, dass da in der Richtung was passiert.
Ja, tatsächlich ist es ja jetzt nicht nur vom EKN, sondern halt von der ganzen Konföderation ins Leben gerufen worden. Unser Bischof Thomas Adomald ist da ein bisschen der Schirmherr von dieser ganzen Sache, aber wirklich die ganze Konföderation, also Bremen, Hannover, Oldenburg, Braunschweig, die sind da alle mit dabei und sind natürlich total interessiert und hoffen auch, dass dieses Projekt weiter laufen kann.
Heißt das, die sind alle mit dabei, die sind auch die Geldgeber für das Projekt oder entsteht das einfach so aus dem hohlen Bauch, aus dem hohlen Portemonnaie heraus?
Nee, das sind natürlich, sind da Gelder auch geflossen von den Landeskirchen. Das muss man natürlich auch sagen. Wenn man etwas professionell aufziehen möchte, dann muss da natürlich auch Geld dahinter stecken, damit es auch wirklich gut gemacht werden kann, gute Arbeit auch geleistet werden kann. Und dafür finde ich das auch in Ordnung, dass da Geld generiert wurde.
Sie wollen vor allem die jüngeren Menschen erreichen. Wir beide sind nun schon ein bisschen älter. Frage mal ganz doof, was interessiert die? Wie holen Sie die ab? Was bietet da Basiskirche?
Ja, das ist, glaube ich, so das Ding. Wir schauen einfach, wir sind ja auch alle, die ganzen Creator und Creatorinnen, die dabei sind, sind ja auch jünger. Und wir schauen einfach mal, was interessiert uns eigentlich. Und das ist dann so danach, wo wir dann auch gehen und die Themen aussuchen. Und hoffen natürlich dann auch, dass, wenn es zum Beispiel jemanden gerade gibt, der oder die, sagen wir mal, inkontinent ist, da ist gerade eine Reportage zu online gegangen und das interessiert dich, dann findet man das auf unserem Kanal und schaut sich das an und kann sich darin vielleicht wiedererkennen oder irgendwie eine Stärke rausziehen. Oder wenn man einen Segen sucht, dass man findet, den Segen, den ich zum Beispiel gemacht habe Und Mensch, Konfetti, das ist ja voll die coole Sache, das mag ich auch total gerne. Und dass daraus jetzt ein Segen dann auch entstanden ist, der mir jetzt zugesprochen wird, das berührt mich jetzt gerade. Und danach suchen wir einfach die Themen aus.
Etwa nach 3 Wochen Anfang Februar gab es auf Instagram die Aufforderung, mal Rückmeldungen zu schicken. Was ist da bei Ihnen angekommen? Gab es Lobeshymnen oder vielleicht auch Hassbotschaften? Muss man im Netz ja auch mitrechnen?
Ja, natürlich ist man im Internet unterwegs und natürlich ist es da auch vielleicht einfacher, Kritik hinter einem Account zu äußern, wo man sich nicht von Angesicht zu Angesicht, also face to face halt sehen kann. Natürlich haben wir da auch kritische Anfragen bekommen, teilweise auch wirklich Hassnachrichten, aber auch ganz viel Lob, dass das ein tolles Format ist, dass die Themen, die dort geboten werden, ansprechend sind. Also da gibt es von bis, würde ich sagen.
Sie sind ja Vikarin, also angehende Pastorin der Kirchengemeinde Ohmstede, gehen aufs zweite Examen zu. Ist sowas auch ein Vollzeitjob für später mal, sich damit zu befassen und das weiter auszubauen, Online-Formate, oder wird das so weiter nebenher laufen?
Ja, also aktuell ist es natürlich schon so, wenn man dann mal für eine Aufnahme irgendwo hinfährt, dass da schon ein halber Tag bzw. ein ganzer Tag drauf geht. Das ist, glaube ich, sicherlich auch so eine Sache, in was für eine Fahrregion oder was für eine Fahrstelle man hat und wie viel Prozente von dieser Fahrstelle dann anteilig auf digitale Kirche jetzt zum Beispiel gehen. Ich könnte mir zukünftig auch vorstellen, da noch weiter reinzugehen und vielleicht meine Fahrstelle ganz für die digitale Kirche zu gehen. Das wird sich sicherlich in Zukunft zeigen, wie sich das alles so weiterentwickelt. Ich meine, Corona hat uns ja gezeigt, dass wir von heute auf morgen umdenken müssen und dass Kirche digital zwar stattfinden kann, aber auf einer anderen Art und Weise stattfinden muss und dass man nicht einfach Gottesdienste abfilmen kann und sie online stellen kann, weil das funktioniert einfach nicht.
Wenn man was Neues anfängt, ist man so voller Hoffnung und Euphorie, aber bei Neuem weiß man auch nie, es könnte auch Risiken geben oder auch vielleicht so etwas wie, es gelingt nicht ganz so gut. Ist Ihnen so etwas schon passiert? Haben Sie so etwas schon bedacht in Ihrem Team?
Ja, natürlich. Also wir evaluieren ständig und da sind die Klickzahlen sicherlich auch ein ganz großes Indiz, was funktioniert. Also was zum Beispiel aktuell wirklich ganz gut angesehen wird, sind Reportagen. Und da schauen wir dann natürlich auch, also ich bin Meditation zum Beispiel zu sehen oder ich hatte jetzt letztens auch eine Kurzgeschichte online gestellt und da war dann auch so die, ja, müssen wir mal schauen, wie das überhaupt ankommt und ob wir weiterhin dann noch Kurzgeschichten produzieren können oder ob das geht. Und überraschenderweise ist das von den Zahlen her ganz okay angekommen, aber natürlich ist es auch wichtig, wenn man weiterkommen möchte, dass man ständig schaut, was geht und was nicht. Und ich meine, daraus, wenn man etwas beendet, muss es ja nicht zu Ende sein, sondern daraus kann ja auch was ganz Neues entstehen.
Sie sind bei Kaya 55, dem Kirchenmagazin bei Oldenburg 1. Zu Gast sind bei uns Andrea Burfeind und Deborah Simmermann. Sie arbeiten als Vikarin und Pastorin der Oldenburger Kirche an 9 Ideen.
Die 9 Ideen heißen bei Frau Burfeind versöhnbar. Frau Simmermann ist bei der Basiskirche aktiv. 2 ganz neue Formate. Und nun fragen wir uns, sieht so die Zukunft der Kirche aus? So ein bisschen so eine Mischung aus Kirche vor Ort, Kirche digital?
Ich glaube ja. Ich glaube, das lässt sich auch nach der Pandemie, wenn die irgendwann vielleicht mal ganz weg ist, nicht wieder zurückdrehen. Also ich persönlich finde das auch eine total positive Entwicklung, weil wir natürlich damit Menschen erreichen, die sonst nicht auftauchen. Das hat man, glaube ich, in jeder Generation und zu jeder Zeit gehabt, dass man als Kirche versucht hat, auch eben die anderen zu erreichen. Ich kann mich erinnern, das ist jetzt allerdings schon lange her, dass die Seniorinnen und Senioren, die nicht den Gottesdienst besuchen konnten, eben ihre Kassetten bekommen haben, wo dann der Gottesdienst drauf war. Das war ja damals auch was Revolutionäres und Neues. Und so muss sich Kirche, glaube ich, immer wieder neu erfinden.
Ja, das sehe ich auch so. Also vor allem diese digitalen Formate. Ich meine, gerade also meine Generation, die Jüngere, die ist ja quasi auch damit aufgewachsen. Und wir sind ständig irgendwie im Internet und da ist das für uns irgendwie auch ganz natürlich, unterwegs zu sein. Und ich finde, warum sollte Kirche dann nicht auch genau dort vor Ort sein?
Und wenn man dann so rüberkommt, ist ja das Kleidungsstück, zum Beispiel der Talar, ist ja eigentlich immer weniger sinnvoll, den anzuziehen. Wird dann die Basecap das neue Kleidungsstück oder gibt es da auch so einen Trend oder einfach normal wie alle anderen auch?
Ja, also wir bei der Basiskirche, wir tragen jetzt alle kein Talar, wenn wir uns da online hinstellen. Wir ja, ganz revolutionär. Also wir tragen ja halt die Klamotten, die wir irgendwie cool finden, die uns auszeichnen und ausmachen. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz große Stärke von der Basiskirche, dass wir halt so bunt aufgestellt sind und dass man das auch irgendwie an den Klamotten sehen kann.
Ja, und ich glaube, es kann ja beides nebeneinander geben. Ich weiß keinen Grund, warum man das eine tun und das andere nicht lassen sollte. Also kann man beides machen, finde ich.
Werden Bilder eine stärkere Kraft als Worte haben?
Ja, also ich finde schon. Also ich finde, dass Bilder ja nochmal die Worte, die man hat, untermauern und auch das Bild, wenn man das Bild vor Augen hat, dann nochmal das verstärkt, was man gerade hört und eine größere Vorstellungskraft hat und vielleicht auch nochmal mehr mitnehmen kann.
Was man ja auch in vielen alten Kirchen sieht, ja. Ne? Wo eben noch Bilder drin sind. Das ist ja keine neue Erfindung, dass,
genau.
Dass man Dinge eher verinnerlicht und für sich annimmt oder entdecken kann, wenn nicht nur ein Sinn angesprochen wird, sondern mehrere Sinne angesprochen werden.
Und ich meine, wir machen ja ständig Fotos mit unseren Handys. Also wenn man mal in seinen Ordner reinschaut, ich glaube, da hat jeder unzählige Fotos.
Bei den Worten ist dann eher so, liegt in der Kürze die Würze. Corona hat ja da eine gewisse Konzentration auch gebracht, auch bei den Verkündigungsdingen. Wird das weiter so bleiben?
Ja, in die Zukunft kann ich nicht gucken, aber ich persönlich als Andrea Burfeind schwärme sehr für kurz und knackige Dinge. Ich glaube nicht, dass etwas besser wird, wenn man eine dritte oder vierte Runde zieht. Insofern kann ich mir das durchaus vorstellen, dass... ja, dass das auch so seinen Sinn hat, wenn man sich kurz und prägnant fasst.
Ja, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht anders gelernt. Also ich habe direkt in der zu Beginn der Corona-Pandemie stimmt, mein Vikariat ja. angefangen und musste von Anfang an mich sehr kurz fassen. Deswegen ist es für mich aktuell total schwierig, mich länger fassen zu müssen. Und ich bin auch ein Freund der Kürze. Von daher werden wir sehen, was die Zukunft auch bringt.
Wird es eine Beziehung zu einer Gemeinde geben?
Ich hoffe sehr. Also ich fände es toll, wenn die digitalen Formate so viel Lust auf Gemeinschaft und Interesse an dem, was da drin steckt, machen, dass Menschen sich auch analog irgendwo verorten. Das wäre so meine Vision, mein Traum, dass da so in ein Ineinandergreifen geht, dass sich das verzahnt, die digitale Gemeinde und die Gemeinde vor Ort.
Ja, dem kann ich mich anschließen. Also wir bei der Basiskirche, wir hoffen auch, dass wir online eine Community, quasi Gemeinde, erschaffen können mit den Leuten, die uns auf unserem Kanal folgen. Und unser Traum wäre es natürlich, irgendwann mal einen Live-Gottesdienst zu feiern, wo wir vielleicht eine Form von Abendmahl oder im besten Fall eine Taufe oder sowas machen. Aber das wäre dann wahrscheinlich nicht in dem klassischen Sinn, was man so aus den Gottesdiensten kennt, sondern das wäre sicherlich auch wieder was total anderes.
Da würde ich so eine Frage noch anschließen. Was bedeutet das, Sie haben gerade gesagt, Frau Wolfgang, ich kann nicht in die Zukunft gucken. Wir trauen es uns trotzdem, aber was bedeutet das für die verfassten Kirchen? So dieses, dass sich da etwas ganz Neues auftut, auch gerade im Online-Format. Was heißt das für die gewohnten Praktiken? Was zeichnet sich da ab? Es wird ja nicht so bleiben, wie es sonst vor Corona gewesen ist.
Ich glaube, als verfasste Kirche müssen wir noch viel deutlicher das wahrnehmen, dass wir ständig in einem Veränderungsprozess sind. Und das, was wir heute als ganz neu und modern und revolutionär sehen, das wird in spätestens einer Generation, aber vielleicht auch schon in 5 Jahren oder in 10 Jahren, wird das auch schon wieder alt sein und man muss wieder neu denken. Und ich glaube, das muss Kirche noch viel, viel stärker lernen.
Werden YouTube-Videos der praktizierte Glaube sein?
Also ich glaube, dass die YouTube-Videos jetzt nicht unbedingt den Glauben praktizieren lassen, aber ich glaube, dass sie einen Anstoß oder einen Impuls setzen können in einem selbst. Wenn man zum Beispiel eine Kurzpredigt hört oder eine Meditation zum Beispiel macht. Für mich ist Meditation auch eine innere Gebetshaltung und inneres zur Ruhe kommen und inneres in Kommunikation irgendwie mit Gott zu treten. Und das ist zumindest das, was ich mir erhoffe, dass die Leute dann daraus merken, hey Mensch, ich habe das ja bei YouTube gesehen, die Meditation oder der Segen, setz mich jetzt mal hin, wo es mir jetzt gerade nicht so gut geht und ich bete jetzt einfach mal zu Gott.
Und was sind da die Glaubenstexte? Wir haben ja in den Kirchen oft so den Ansatz, diese unsere traditionellen Formen oder die Texte, solche Vaterunser, sind auch eine Brücke für persönliche Anliegen. Aber das hört sich ja auch so an, dass Glaubenstexte von morgen ganz anders aussehen können.
Ja, also zumindest wir bei der Basiskirche, wir machen das so, dass wir einfach unsere Texte so schreiben, wie wir halt auch reden und wie wir denken und wie wir unseren Glauben auch persönlich ausleben. Natürlich ist das immer nochmal eine andere Sache, wenn man in der Kirche ist und da ganz andere Menschen vor einem sitzen, die vielleicht älter sind. Die können mit der Sprache, wenn ich jetzt sage, dass etwas cringe ist oder so, gar nicht damit etwas anfangen, sondern da muss man irgendwie eine andere Wortwahl vielleicht finden. Genau.
Und auch das ist ja eigentlich nichts Neues. Es ist ja auch, wenn man jetzt in die Geschichte von Kirche oder Verkündigung guckt oder so, immer wieder passiert, dass Menschen versucht haben, die Sprache zu sprechen, die dort vor Ort verstanden und gehört wird. Und letztendlich ist ja jede Predigt genau das, eine Übersetzung von alten Glaubenstexten und Bekenntnissen und Erfahrungen mit Gott, die man versucht, in unsere Sprache heute hinein zu übertragen und nutzbar zu machen für das eigene spirituelle Leben und dann neue Geschichten oder neue Sprache zu finden, finde ich absolut notwendig eigentlich. Also ich finde das noch nicht mal, dass das etwas sozusagen Kür obendrauf ist, sondern eigentlich das, was dringend nötig ist.
Ja, und finde ich auch. Und vor allem, wenn wir gar nicht damit weitergehen würden, dann verlieren wir auch irgendwie den Anschluss in die Gesellschaft. Also das finde ich total wichtig.
Ja, und vor allem das alte, traditionelle, was mir ja total wichtig ist, aber das verliert eben ja auch seine Wirkkraft, genau. wenn ich es nicht in unsere Zeit hinein übertragen kann.
Genau.
Sie hören Kaja 55, das Kirchenmagazin für Oldenburg und umzu. Andrea Burfeind und Deborah Simmermann sind heute bei uns zu Gast und sie arbeiten beide als evangelische Pastorinnen und gehen neue Wege.
Bestens haben wir mit Ihnen über die Erneuerung, die dringende Erneuerung der Kirche uns unterhalten und doch überlagert der Krieg in der Ukraine alles. Alles reden, alles tun. Die Weltordnung ändert sich. Das den deutlichen Eindruck haben wir, braucht auch die Kirche eine neue Friedensethik?
Ja. Wobei ich nicht sagen kann, genau in welche Richtung es geht, aber es hat uns ja gezeigt, dass diese Krise jetzt, dass die Gesellschaft so erschüttert ist, dass wir da gar nicht mehr mit umgehen können, dass sowas eben passieren kann zu unserer Lebzeit. Also Frieden ist für uns so selbstverständlich und so wie es für uns in der Gesellschaft so selbstverständlich ist, so ist es, glaube ich, auch für Kirche zu selbstverständlich vielleicht geworden. Also insofern, glaube ich, muss Kirche da auch neu drüber nachdenken.
Ja. Wie erleben Sie gerade die Stimmung in Ihrer Gemeinde, zum Beispiel, wenn Sie Menschen dort begegnen und das Thema kommt darauf?
Aktuell bin ich ja nicht mehr so wirklich in der Gemeinde zu finden, weil ich ja Anfang des Jahres schon abgekündigt oder rausgegangen bin aus der Gemeinde und mich jetzt in Examsvorbereitung befinde. Aber was ich so erlebe, halt auch in meinem Freundeskreis und so online, wo ich mich bewege, dass da eine enorme Fassungslosigkeit ist, dass da aber auch ganz viele Menschen plötzlich Spenden sammeln, online aufrufen, für die Diakonie zu spenden, für den Caritas und dass einfach alle unfassbar betroffen einfach sind und ich auch online ganz viele Gebete lese und Aufrufe zu Gebeten lese von Menschen, von denen ich dachte, die sind vielleicht doch gar nicht kirchlich geprägt, aber es scheint dann ja doch irgendwo etwas zu sein, was den Menschen dann doch in so einer schlimmen Situation Halt gibt.
Ich habe den Eindruck, dass es zuerst in der Gemeinde so eine Schockstarre gab und dass das im Moment dabei ist, überwunden zu werden und jetzt das Bedürfnis sehr groß ist, irgendetwas tun zu können. Und so laufen ja jetzt auch diverse Hilfsaktionen an.
Gibt es schon Reaktionen aus der digitalen Gemeinde oder kann man das überhaupt wahrnehmen, was da ist, was da sein könnte?
Ja, natürlich. Also wir zumindest bei der Basiskirche, wir haben natürlich auch einen Instagram-Account und da ist es so, dass wir versuchen auch irgendwie eine Balance zu schaffen. natürlich lebt man sein Leben irgendwie weiter und wir bewerben auch weiter die Videos, die wir machen, weil man natürlich auch irgendwie schauen muss, dass man ein seelisches Gleichgewicht zu diesen Bildern, die man auch täglich irgendwie sieht, schaffen kann. Aber das ist tatsächlich auch so, dass wir da versuchen, Verlinkungen zu schaffen, wo zum Beispiel jetzt gerade ein Hilfsgüter von, ich glaube, die evangelische Jugend oder so, die sind halt an Polen an die Grenze gefahren und da haben wir das Material von denen bekommen und haben das auf unserem Account geteilt, dass die Hilfsgüter angekommen sind und versuchen dann natürlich da auch, indem wir zum Beispiel Fragerunden oder sowas zu stellen, das irgendwie aufzugreifen, was die Leute gerade bewegt.
Gibt es sonst noch Möglichkeiten, als Seelsorgerin, als Seelsorger darauf zu reagieren?
Ich glaube, dass das Zuhören und überhaupt erstmal das zur Kenntnis nehmen, wie es einem mit dieser Situation geht, was das alles im eigenen Erleben macht, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also gar nicht so sehr jetzt sofort Antworten finden, die gibt es ja auch irgendwie erstmal gar nicht, sondern erstmal die Fragen und die Unsicherheiten und auch dieses Gefühl der Ohnmacht zuzulassen und das auch sich einzugestehen, dass das einfach jetzt so ist.
Wird mehr Kontakt gesucht zur Kirche, egal jetzt ob vor Ort oder digital?
Erleben Sie das? Also vor Ort, ja. Wir haben letzten Freitag das erste Friedensgebet in der Umstädter Kirche gehabt und ich war sehr überrascht, welche Menschen dort dazu gekommen sind. Es waren überraschend viele junge Frauen mit kleinen Kindern auch dabei. Und aber eben auch ältere Menschen. Und dann kam eben so beim Ausgang so kurze Gesprächsfetzen zustande, wie, ja, wir Älteren wissen noch, wie Krieg ist. Und die Jüngeren, die sagen, das hätte ich ja nie gedacht, dass wir sowas erleben. Also da merkt man, dass die Menschen sehr angefasst sind, ja.
Ja, also ich glaube, dass du das schon ganz gut beschrieben hast. Also wir jüngeren Menschen, wir kennen das ja gar nicht so und du ja sicher, also du hast das ja auch nicht miterlebt, sondern die ältere Generation eher und wirklich was für, ich glaube, jetzt wird ganz vielen bewusst, was für ein Privileg das eigentlich ist und was für eine heilen Welt wir vorher trotz Corona, wo alle gemeckert haben, wir eigentlich leben und wie schnell von heute auf morgen man auf der Flucht ist und alles zurücklassen muss, was man hatte. Alles, was einem lieb ist.
Naja, und gleichzeitig erlebe ich auch, also das geht mir sehr durch den Kopf, dass wir uns ja was vormachen, wenn wir sagen, oh, jetzt gibt es mit einmal Krieg. Es hat ja die ganze Zeit immer Krieg gegeben.
Ja, klar.
Aber der war so weit weg, dass man das irgendwie von sich selbst abspalten konnte. Und jetzt hat man das Gefühl, boah, das ist ja schon in meiner Nachbarschaft.
Genau.
Und ich glaube, das ist so dieser entscheidende Punkt.
Wobei tatsächlich, als in Afghanistan die Bilder umgingen, wo die Menschen sich an den Flugzeugen geklammert hat, das war auch noch weit weg, aber das war auch etwas, ja, was ganz, eine ganz große Welle irgendwie ausgelöst hat. Aber das stimmt, es gab eigentlich immer schon Krieg, nur ist er jetzt sehr nah.
Lieber Andrea Burfeind, liebe Deborah Siebermann, wir danken für Ihren Besuch bei uns in der Sendung. Wir wünschen Ihnen weiter großes Interesse an den neuen Formaten, viel Energie für die anstehenden Veränderungen und weiter die Freude am Experimentieren.
Vielen Dank. Danke, dass wir hier sein durften.
Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank.
Den Podcast dieser Sendung oder vergangener können Sie auf www.kirchenradio-oldenburg.de nachhören. Dort finden Sie auch vertiefende Informationen und alles Weitere zu uns. Wie immer laden wir Sie ein zu unserer nächsten Sendung, die Freitag, den 8. April 2022 ausgestrahlt wird. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wir, das sind Antje Thielking
und Thomas Schiebloch. Bis dahin, bleiben Sie behütet und tschüss.
Sendeverantwortlich war Thomas Schiebloch. Viel Spaß beim weiteren Programm bei Oldenburg 1.